Der Andi ist ja wirklich begeistert vom Schiessen, oder? Der Fix hat ihn schon fast müssen abklemmen. Ich verstehe den Fix, ich hätte es gleich gemacht. Ich teile jetzt die Leidenschaft auch nicht im gleichen Maß, obwohl ich im Militär mal mit den Pistolen das Abzeichen geholt habe. Aber für die, die sagen, im Gottesdienst sollst du doch nicht über Schiessen reden, ich kann euch beruhigen, der Andi hat noch andere Hobbys. Zum Beispiel sind wir miteinander im Zeffi-Turnen. Das ist auch eine grosse Leidenschaft von euch. Dort ist er sogar noch Präsident. Jeweils am Dienstagabend gehen wir in die Turnhalle auf Schaffhausen noch mit anderen von der Kirche. Machen ein bisschen Konditionstraining, also nicht ein bisschen. Die schlauchen uns richtig eine halbe Stunde lang. Volleyball spielen, eine halbe Stunde lang Unihockey. Ich sage euch, das ist richtig lässig. Das begeistert mich und darum behalten wir am liebsten den Dienstagabend frei. Begeisterung, so das Thema von heute. Und der ganze Titel heisst «Begeistert vom Leben mit Gott». Am letzten Sonntag hat der Felix die Einführung gemacht. Er hat uns vor allem anhand auch von dem Blatt, das er auf dem Stuhl hatte, wer keins hat, darf dann hinten auf dem Fenstersims noch eins nehmen, hat er uns erklärt, um was es geht bei diesem Bewässerungskonzept. Es geht darum, dass in der Dürre draussen, in der Wüste oder die, die Jesus noch nicht kennen, dass die das Lebenswasser, das Jesus spendet, dass die zu diesem Wasser herankommen. Dann braucht es zuerst einen Sprinkler, jetzt müssen wir mal rückwärts rechnen, es braucht einen Sprinkler. Dass du einen Sprinkler hast, braucht es eine Leitung zum Wasser. Das Wasser, wo der Leitungsanschluss ist, eben nicht so, wo er nicht angeschlossen ist, sondern wo er verkapselt ist, ist der Brunnen. Und der Brunnen von dem werden wir heute und das nächste Mal reden. Es braucht einen vollen Brunnen, dass wir überhaupt Wasser weitergeben können. Dass überhaupt Wasser in die Leitungen hineinfliessen kann. Bei uns im Kläggi hat es überall Brunnen. Es hat viele Brunnen. Die sind jetzt nicht überlebensnotwendig. Sie sind lässig. Ich bin letztes Mal mit dem Kind da beim Buschberg oben gewesen, mit der Badhose montiert und bewaffnet mit sonstigem Badematerial und haben dort ein bisschen einen Wasserschlag gemacht. Das ist ganz glatt, so einen Brunnen zu haben. Aber so von der eigentlichen Funktion her braucht es ihn nicht unbedingt. Meine Meinung. Ganz anders sieht es nachher dann aus. Genau. Haben wir nochmal eins. Ja, warte, ich nehme ihn geschwind. Danke. Wenn wir in der Wüste sind. In der Wüste macht ein Brunnen sehr, sehr viel mehr Sinn. In der Wüste entscheidet es, ist es entscheidend wichtig, ob du einen Brunnen hast, einen Brunnen kannst graben, tief haben und das Grundwasser rankommst, oder ob du keinen Brunnen hast. Wenn du keinen Brunnen hast, dann kann es, wenn es dann mal regnet, vielleicht zu einer kurzen Eruption kommen von schönen Blümchen, aber die vergehen, dann vergeht die Blühenslust schnell wieder. Wenn du aber einen Brunnen hast, der tief runtergeht, wo das Grundwasser rankommt, dann kannst du dort in der Wüste leben. Nicht nur ein, zwei Tage, sondern Jahrzehnte kannst du dort leben. Das war sehr eindrücklich, die Israelreise, wo ich gemacht habe, das zu sehen, zu merken, hey, ja, die haben da einen Brunnen, überall, wo sie Brunnen haben, sind nachher dann Siedlungen entstanden. Du kannst ganze Siedlungen, ganze Städte damit versorgen. Wasser, es ist ein elementares, das elementare Element, das wir brauchen zum Leben. Zum physischen Leben und ein geistliches Lebenswasser, das Jesus uns schenken tut. Der Bibeltext, den wir heute mal als Basis am Anfang nehmen, steht im Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben im Überfluss zu geben. Wer jetzt das Gefühl hat, Gott ist ein knausriger Gott und der gibt nur gerade so viel, wie man braucht und ist ein bisschen am Knörzeln und Sperren, der darf den Vers einfach mal irgendwie ins Tagebuch hineinschreiben, in den Handynotizen hineintun. Gott möchte uns das Leben im Überfluss beschenken. Er will, dass unser Brunnen überfließt. So wie ihr es auf dem Bild drauf seht, dass der wirklich, dass alle Latten da schön oben sind, oder? Und er füllt das mit, er hat ein riesen Reservoir, ein riesen Depot und er möchte uns einfach nur beschenken. seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung möchte er uns begegnen. Er möchte, dass dein Lebensbrunnen voll ist. Und dass er nachher dürfen, so wie es das Bild zeigt, darf überfließen. Dass es darf Auswirkungen haben, nachher dann gegen raus. Das ist Gottes Absicht. Wie sieht es aktuell um deinen Lebensbrunnen aus? Bist dein Brunnen parat, so viel Wasser zu fassen? Oder ist dein Brunnen eher ein bisschen in die Jahre gekommen und braucht die ein oder andere Auffrischung? Wie wir auf diesem Bild sehen. Die einen Latten sind abgebrochen, vielleicht hat da mal ein Wurm noch irgendwo genagelt. Das Loch hier gefressen, ich weiss nicht, auf der hinteren Seite. Upsla. Schau jetzt, genau da, vielleicht da hinten durch. Ein Loch drin gefressen, dass es eben rinnt. Dass wir das Lebenswasser, das Gott uns schenkt, dass wir das gar nicht alles können fassen können. Einmal nicht das Maximale, was er für uns vorgesehen hat. Wer wünscht sich das nicht? Ein Leben im Überfluss, so wie es Jesus verspricht. Und wenn wir den Versen so lesen, dann tut er einfach gut. Oder der geht einfach runter. Der ist genial. Der tönt perfekt. Ich muss aber einschränken oder ergänzen, nicht einschränken, aber ergänzen und sagen, das ist der zweite Teil vom Vers. Der erste Teil lautet wie folgt: Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und dann die Ergänzung von Jesus und sagt, ich aber, also der Gegensatz, ich bin gekommen, um mein Leben im Überfluss zu geben. Es heisst, im grösseren Zusammenhang geht es da, wird Jesus beschreibt sich als der Hirte. Und die, die Schäfchen stibitzen, gehen klauen. Geistliches übertreibt heisst, dass Satan möchte nichts liebend gern machen, als eben wie der Dieb auftreten, uns die Sachen rauben. Er möchte unsere Latten, die da hinten schön da oben sind, möchte er runterreissen. Er möchte mit dem Bohrer kommen, möglichst weit unten ein Loch reinfräsen, dass das Wasser abfließt. Dass du nicht das Leben in Fülle hast. Dass du nicht in das Leben kannst reinwachsen, das Gott für dich vorgesehen hat. Er möchte deinen Brunnen beschädigen und torpedieren. Das sind Gegensätze. Aber Jesus ist der Stärkere und er sagt eben, ich will es dir im Überfluss schenken, das Leben. An dieser Stelle eine Frage an dich. Vielleicht kannst du dir, ich habe ein paar Fragen. Vielleicht kannst du die aufschreiben, mal in der Woche, für dich nachdenken. Wenn heute das Thema ist, begeistert vom Leben mit Gott, mal ganz ehrlich, wie begeistert bist du von Jesus? Auf einer Skala von 1 bis 10. Musst du mir keine Antwort geben, kannst du einfach für dich beantworten. Wie fest bist du begeistert vom Leben mit Jesus? Haut es dich aus den Socken, wenn du an Jesus denkst, dann ist es irgendwo zwischen 8 und 10. Oder sagst du, ja, schon wesentlich bessere Zeiten gehabt, dann bist du wahrscheinlich eher in der Unterhälfte. Wie begeistert bist du von Jesus heute Morgen? Die Anschlussfrage ist, warum hast du die Zahl aufgeschrieben, die du aufgeschrieben hast? Was führt dazu, dass du hochgradig begeistert bist? Oder was sind vielleicht Umstände, dass du sagst, nein, aktuell, ehrlicherweise, läuft es mir nicht so. Gibt es da Gründe, die du irgendwie ausmachen kannst? Die dritte Frage ist, wie zeigt sich deine Begeisterung? Ganz konkret, im Alltag. Wie lebst du die Begeisterung? Merkt das deine Ehepartner? Merkt das deine Kinder? Merkt das deine Arbeitskollegen? Man könnte jetzt hier noch beliebig ergänzen, wie viel Zeit investierst du in deine Jesus-Beziehung? Wo nutzt du die Möglichkeiten, deine Begeisterung von Jesus in Wort und Tat weiterzugeben? Und du kannst ihn noch mit vielen anderen Fragen ergänzen. Aber für mich so ein bisschen die wichtige Frage ist, wo würdest du dich einschätzen in der Skala? Warum ist es so? Und wie sieht es konkret in deinem Alltag aus, deine Begeisterung? Die Freude und die Begeisterung an Gott und an Jesus haben ihren festen Platz im Leben von Christen und auch in der Bibel. Bevor ich jetzt aber über Begeisterung für Gott noch möchte reden, müssen wir eine Stufe vor denen ansetzen, ein bisschen tiefer schürfen, und zwar bei der Freude an Gott. Ich möchte zuerst mit der Freude an Gott anfangen. Das ist wie so die Basis, der Grundboden, den wir legen wollen. Und möchte dazu ein Beispiel von Nehemia nehmen. Der alttestamentliche Prophet war einer von denen, der das ganz klar gesagt hat, dass er Freude an Gott hat. Er ist nach der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen auf Jerusalem. Seine Aufgabe, oder er hat sich zur Aufgabe gemacht, Stadtmauer wieder aufzubauen, weil eine Stadt, die einfach so da liegt, schutzlos, ohne Mauern, das ist ein Schand, das ist eine Katastrophe, das ist ein Zeichen von Schwäche. Das Volk war verachtet, es war mutlos. Und der Nehemia geht hin, schaut die Stadtmauer an, sieht das Gleiche, wie alle anderen auch. Aber er ermutigt nachher die Einwohner von Jerusalem. Er sagt ihnen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Gott ist eure Stärke. Auch in dieser mutlosen, ausweglosen Situation sagt er, freu dich. Freu dich an Gott. Er gibt dir Stärke. Er gibt dir wieder Hoffnung. Neue Hoffnung. Er hat Perspektive, dass es vorwärts geht. Die Freude an Gott ist es also, die uns stark macht. Die Freude ist ein Geschenk und auf der anderen Seite auch eine Aufforderung. Gleichzeitig. Einerseits heisst es, können wir nachlesen im Galaterbrief, die Frucht des Geistes ist, Galater 22, unter anderem Freude. Also der Heilige Geist ist ein Geist, der dir möchte Freude schenken, der dir möchte Freude ins Herz hineingeben. Und wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, wird er seine Freude immer wieder von Neuem in uns hineinlegen. Und auf der anderen Seite werden wir auch zur Freude aufgefordert. Im Philipper 4 heißt es, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Das ist eine Aufforderung von Paulus. Er sagt, hey, Freude. Nicht, die Freude wird dir nicht geschenkt, sondern das Mal musst du ein bisschen einen Schupf geben und sagen, Freude doch. Auch wenn es dir vielleicht nicht so ring läuft. Er stupft dich wie an und sagt, Freude, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist, dass du gerettet bist, dass du erlöst bist, dass du eine himmlische Perspektive hast. Freu dich an dem. Auch wenn deine äußeren Umstände momentan nicht so rosig sind. Erleben wir die Freude an Gott? Erlebst du die Freude an Gott? Gibst du einem Heiligen Geist den Raum, dass er dir Freude in dein Herz hineinlegen kann? Ich mache uns da Mut, das jeden Tag wieder von Neuem zu machen. Die Herzenstür aufzumachen und zu sagen, Heiliger Geist, wirk du mit deiner Freude in mir rein. Und dann gehen wir nachher zu der Begeisterung als Drittes. Begeisterung geht von der Freude aus. Es ist nicht ein Zustand, sage ich jetzt, wo du die ganze Zeit kannst begeistert sein. Meine Frau weiss ja davon, ein Lied zu singen. Wenn ich die ganze Zeit begeistert wäre, das wäre kein Zustand zum Aushalten. Sie lachen schon. Das wäre nicht zum Aushalten. Wenn ich begeistert bin, dann schwärme ich ständig und kann nicht mehr davon reden und frage, habe ich es schon erzählt? Und sonst erzähle ich es gerade nochmal. Das ist, Begeisterung, sage ich, das ist, kommt so wellenartig. Und es ist normal, dass wenn wir begeistert sind, dass wir dann davon müssen erzählen. Matthäus 12 heißt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und auch in der Bibel gibt es Momente von der Begeisterung. Während die tiefe innere Freude an Gott unser Leben konstant durchzieht, kann und soll, sind Momente der Begeisterung eher begrenzt oder eben, wie ich es gesagt habe, ein bisschen wellenartig. Und dazu möchte ich einige Beispiele erzählen. Nehmen wir, fangen in der Gesellschaft an, ein Fußballspiel oder Fußballfans. Da sieht man sehr schön, wie sie sich mit ihrem Verein können identifizieren können, wenn die irgendwie, weiss nicht, irgendwie ein Cup-Halbfinal spielen oder ein Viertelfinal und sie eins weiterkommen, dann ist die Euphorie nachher riesengroß und selbst Männer, die sonst eher zurückhaltend sind, sind am Umjohlen, am Umtanzen, Fahnen schwingen, würde es sonst gar nicht geben. Ganz komische Situationen und das halt noch nahe in die Woche hin und die haben riesig den Plausch. Sie identifizieren sich total mit ihrem Verein, sie kaufen Fanartikel, sie sind voll dabei. Sie lesen alle Literatur, sind voll in der Geschichte, bewandern mit dem Verein, können alle Jahrzahlen von den Trainern nennen und. Die Identifikation ist also sehr wichtig. Und wir als Chishona Behringen haben uns vor 2 Jahren mal zusammengehockt und haben als Gemeindeleitung uns Gedanken gemacht, was soll uns ein Leitgedanke sein, was soll uns prägen, was soll uns ausmachen, von was sind wir begeistert, was ist unsere grosse Leidenschaft und Überzeugung. Und wir haben das wie folgt formuliert im Leitgedanken: Wir glauben, dass ein Leben mit Gott für jede und jeden das Beste ist. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Selbst ein Schiessclub kommt nicht an und das Zefitur dann auch nicht und Bernina-Maschinen auch nicht und was es sonst noch für schöne Sachen gibt. Ein Leben mit Gott ist für jede und jeden das Beste. Weil nur Gott das lebensspendende Wasser und die Ewigkeitsperspektive uns schenken kann. Weil nur Erde ist, die uns vergeben kann und uns wieder zurück in die Gemeinschaft zum himmlischen Vater führt. Das ist unsere Überzeugung. Dafür leben wir, davon brennen wir. Dafür setzen wir uns ein. Wenn ich nochmal zurück darf gehen zum Bild vom Sport. Nehmen wir das mal Tennis. Beim Tennis ist, wenn jetzt der Roger Federer, der hat gestern gespielt. Wenn er jetzt 6-1 gewonnen hätte, so ganz geschwind, in 30 Minuten, dann hätte es einen rechten, kühlen Händedruck am Netz vorne gegeben und es wäre nicht so eine emotionale Geschichte. Klar, es ist der 100. Titel, den er gewonnen hat, aber sonst wäre es jetzt nicht so ein gewaltiger Sieg. Wenn du aber den Sieg musst erkämpfen, also so richtig, wenn das Letzte musst aus dir rausdrücken, wenn es über 3 Sätze geht und ins Tiebreak und wenn du da wirklich volle Gas musst geben, ja, dann bedeutet dir dann der Sieg etwas anderes. Dann hast du ihn richtig hart müssen erkämpfen, hast du ihn wieder selber müssen motivieren. Und am Schluss darfst du nachher eine Trophäe in die Höhe stemmen. Und ich kann mir vorstellen, dass der König David ähnlich begeistert war, ähnlich euphorisch war, wo er endlich König geworden ist. Wie lange hat er schon gewusst, dass er König wird? Wie viele Jahre war er vom Saul aus auf der Flucht gewesen, hat müssen um sein Leben fürchten? Dann ist er zuerst im Süden König geworden, nachher haben die im Norden gesagt, er soll doch auch ihren König sein. Jerusalem hat er zur Hauptstadt gemacht. Und jetzt ist endlich der Moment da, dass er Gott auf Jerusalem holt. Also das war schon vorher der gewesen, aber sinnbildlich mit der Bundeslade. Dass er die Bundeslade endlich wieder an den Ort zurückstellt, nämlich in den Tempel, wo er hingehört. Wobei, den Tempel hat es hier noch nicht gegeben. Er hat ihn nicht dürfen bauen. Aber wieder zurück nach Jerusalem bringen. Das war ihm ein ganz grosses Anliegen gewesen. Jahrelang, wahrscheinlich Jahrzehnte, hat er auf den Moment gewartet. Und dann war es so wie gewesen. Ganz ein spezieller Moment. Er wird da berichtet, wir können es nachlesen, 2. Samuel 6. Als der Zug, also die Karawane mit der Bundeslade, sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben dem Bundesladeherrn, um den Herrn zu loben. Und er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet. Das Ganze ist anscheinend nicht ganz jugendfrei abgegangen, weil er so hemmungslos der David vor Gott getanzt hat, rumgekumpelt ist. Zu Hause hat es nachher einen Zusammenschiss gegeben von der Michael. Wenn man lang für etwas gekämpft hat oder lang noch jemand angefiebert hat, ist Begeisterung gross. Und Gott braucht Menschen, die bereit sind, sich volle Kanne einzusetzen. Und mit ihm solche Erfolge können zu feiern. Erfolge, die Begeisterung auslösen, die Adrenalin freisetzen. Dopamin, glaube ich, ist auch noch so etwas, das in der Begeisterung dann freigesetzt wird. Etwas, das einem einfach Aufwind gibt. Solche Erfolge, solche Begeisterungsströme wünsche ich dir ganz persönlich. Und ich wünsche es auch uns als Gemeinde. Sichtbare Zeichen von so Begeisterung ist für mich, oder sind für mich, wenn Menschen sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Wenn sie sagen, jawohl, ich möchte mit dem Jesus, mit dem Gott, wie er in der Bibel beschrieben ist, mit dem möchte ich unterwegs sein. Da jubelt mein Herz. Und ich glaube, uns als Gemeinde tut es gut. Nicht, ich meine, es ist ja so. Es tut uns als Gemeinde gut, wenn wir immer wieder solche Leute bei uns in der Reihe dürfen willkommen heissen. Der Punkt ist nämlich der. Die ganz frisch zum Glauben gekommen sind, die sind noch volle Kanne begeistert für Jesus. Die wissen noch ganz genau, woher das sie kommen und was Jesus für sie tun hat und wollen jetzt nichts anderes als mit dem Jesus unterwegs sein und sich von dem Heiligen Geist prägen lassen und lesen in der Bibel und beten viel und sind sehr wissbegierig. Und von dieser Begeisterung, die die mitbringen, stecken sie die anderen an, stecken sie uns an. Und wir sagen, wow, bist du begeistert, was ist denn mit dir passiert? Ja, ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Hey, ist so genial. Und du kannst dich mitfreuen. Wir haben das in der Ferien jetzt dürfen erleben, wo wir am Gottesdienst gehen. Die Gemeinde hat in den letzten 2 Jahren umgebaut und hat jetzt immer wieder 15 bis 20 neue Leute rum, die einfach in die Kirche kommen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Klar, die eine ist Transferwachstum, aber sie haben da wirklich, die Hälfte von denen sind Leute, die sich neu oder das erste Mal für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und es ist spannend, was das bei den Gemeindegliedern auslöst. Die reden mit mir darüber und sagen, hey, es ist so lässig, es kommen so viele neue Leute zu uns in die Kirche. Es haben sich so und so viele neu für Jesus entschieden. Und das gibt eine ganze Dynamik drin. Ich wünsche uns das, dass wir das wieder von Neuem erleben dürfen. Bei uns hier, in der Kirche in Biringen. Dass Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, hier in die Gemeinschaft kommen und wir miteinander, aneinander und an Gott dürfen die Freude haben und die Begeisterung teilen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel aufgreifen, wo die Begeisterung zum Ausdruck kommt. Menschen, zu der Zeit von Jesus, gibt es ganz, ganz viele Situationen, wo die Begeisterung an ihm zum Ausdruck kommt. Ich möchte eine rausgreifen. Nämlich die vom Palmsonntag. Dort, wo Jesus auf einem Esel auf das Jerusalem reingeritten ist. Es ist nicht so, dass das für ihn ganz ein einfacher Schritt war. Eigentlich hat er Morddrohungen von den Pharisäern. Man hat gesagt, man nimmt ihn fest, man will ihn umbringen. Und trotzdem ist er bei Tag auf das Jerusalem reingeritten. Und warum sind und Menschen links und rechts von der Straße haben Palmzweige am Boden gelegt, haben ihre Kleider am Boden gelegt, dass Jesus auf Jerusalem reinreiten konnte? Warum haben sie das gemacht? Warum sind sie so begeistert von Jesus? Warum haben sie sich das so viel kosten lassen? Ihre Kleider ausbreiten. Nachher musst du wieder in die Wäsche tun. Am Boden gelegen, staubig, dreckig. Ich glaube, sie haben bei Jesus haben sie gemerkt, dass er einfach anders ist. Anders ist als das, was sie bis jetzt kennengelernt haben. Sie haben gespürt, dass er eine echte und eine aufrichtige Liebe hat. Dass er sich erbarmt über Menschen in Not. Dass er Menschen mit Krankheiten begegnet und die Menschen von der die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, die er besonders aufsucht oder in seine Nähe lässt, oder sie einlässt, zu ihm zu kommen. Sie erleben, wie er Kranke geheilt hat. Sie erleben, wie er Besessene befreit hat von ihren Dämonen, von ihren Geistern. Und sie sind dankbar gewesen für die neue Sicht von dem Gott, von dem liebenden Vater, wie ihn Jesus ihnen erzählt und repräsentiert. So hat vor ihm noch keiner gelehrt und noch keiner gehandelt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben den Menschen nämlich viele Lasten aufgebürdet, viele Zusatzvorschriften aufgestellt, die man auch noch alle einhalten musste. Und Jesus sagt jetzt, ich bin gekommen, um euch von diesen Lasten, von diesen Zusatzlasten, die gar nicht nötig sind, zu befreien. Und die Menschen haben ihm, Jesus, willen, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Darum haben sie die Palmzweige am Boden gelegt, darum haben sie ihre Kleider ausbreitet, dass Jesus auf Jerusalem einritten konnte. Die Pharisäer, die sind alles andere begeistert gewesen, mit finsteren Mienen am Strassenrand. Ihnen hat es gar nicht gefallen, was da abgeht. Hörst du nicht, was sie singen? Das gehört doch verboten. Du deine Jünger einschränken. Haben sie angepfurt. Weil in ihren Augen, in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten, ist die Religion eine todernste Angelegenheit. Da gibt es kein Lachen, kein Nichts. Da musst du einfach Regeln und Gesetze befolgen. Und Jesus gibt ihnen dort zur Antwort. Hört mal gut zu, meine Lieben. Ups, jetzt sind wir wieder eine. Genau. Wenn Menschen schweigen würden, dann würden jetzt die Steine schreien. Würden jetzt die Steine mich arbeiten und mich loben. Wo die Steine, wo kein Fünkchen Leben drin ist, die würden anfangen, mich loben, wenn es Menschen nicht machen würden. Du kannst ihnen das Maul nicht verbieten. Du kannst ihnen die Begeisterung, die sie haben, die kannst du ihnen nicht nehmen. Du kannst nicht einen Off- oder einen Ausschalter drücken und das ist nachher weg. Es geht gar nicht. Die Begeisterung, die ist echt, die ist da, die kannst du nicht unterbinden. Hat die Begeisterung für Jesus auch einen Platz in deinem Glaubensleben? Oder welchen Platz hat sie? Es geht im Glaubensleben um Beziehung, im christlichen Glauben. Es geht nicht um Regeln. Und von daher sollte es eigentlich nicht so schwer fallen, unsere Freude für Jesus zu zeigen, zum Ausdruck zu bringen. Oder ist Begeisterung für Jesus etwas Verwerfliches? Nein, Jesus sagt da eindeutig, auf keinen Fall. Ich frage mich dann aber, warum können wir uns für ein tolles Fußball, Eishockey, Tennisspiel oder lässige Küchengeräte oder Haushaltsgeräte, die uns den Arbeitsalltag erleichtern, uns so begeistern. Und auf der anderen Seite tun wir uns schwer, die gleiche Begeisterung für Jesus zum Ausdruck zu bringen. Also, ich rede jetzt mal von mir, ich unterstelle dir das nicht. Du musst das für dich selber beantworten. Aber ich merke manchmal, es fällt mir schwer, die Begeisterung in einem gleichen Maße so zum Ausdruck zu bringen. Sind denn wir so gelehrt und so geprägt worden, dass Glauben und Begeisterung sich gegenseitig ausschliessen tun? Ich glaube, dass ich da noch Luft nach oben habe, meine Freude und Begeisterung für Jesus zum Ausdruck zu bringen. Unser Glaube braucht aber das Feuer und die Begeisterung, wenn er andere möchte überzeugen. Wir brauchen eben den vollen Dank, damit wir andere können begeistern, damit wir anderen von Jesus authentisch können erzählen. Bedenklich oder gefährlich wird Begeisterung dann, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, genau, wenn es einfach an der Oberfläche bleibt, wenn die Begeisterung nur eine Gefühlssache ist und nachher schnell wieder verflachen tut. Viele Menschen haben sich damals schnell wieder von Jesus abgewendet. Sie sind zwar dabei gewesen, wo Jesus eingezogen ist, aber 5 Tage später sind sie auch wieder auf dem Platz gewesen, wo es geheißen hat, kreuzigen ihn. Also die Begeisterung war oberflächlich gewesen, die hat keine Tiefe gehabt. Sie haben in ihm den politischen Revolutionär gesehen, sie haben gehofft, dass er sie befreit von den Römern, von der Unterdrückung. Er hat es nicht gebracht, also lässt man ihn nachher fallen. Sie haben für einen dienenden und für einen leidenden Messias keinen Platz gehabt. Also man sieht, Begeisterung für Jesus ist richtig, es ist wichtig, aber nicht als Aufputschmittel für unsere Gefühle, sondern als Ausdruck von unserer Hingabe für ihn. Und noch ein letzter Punkt. Dann gibt es noch Momente, in denen Gott Menschen uns ganz näher kommt, dass wir seine Gegenwart fast greifen können, dass wir sie spüren. Ich weiss nicht, ob du auch schon so Momente erlebt hast. Ich habe schon das ein oder das andere Mal erleben, letzte Grad, als ich in einem Gottesdienst war. Ich bin sonst nicht näher am Wasser gebaut und nicht der emotionalste. Aber ich habe während dem Gottesdienst ständig wieder brüllen oder dürfen Brüllen abziehen und meine Augen trocken reiben. Weil es mich einfach so berührt hat. Ich kann dir nicht mal sagen, was es genau war. Ob die Worte, die Pastor geredet hat oder ob Gott an mir vorbei ist oder in mir etwas ausgelöst hat. Es war ganz ein spezieller Moment. Dann habe ich mich auf die Anbetungszeit gefreut, um da Ausdruck zu verleihen. Meinst du, ich hätte singen können? Ich habe keinen Ton rausgebracht. Weinerlich war meine Stimme. Ich konnte nur noch flüstern oder höchstens mitlesen. Das sind so Momente, wo Gott uns ganz speziell berührt etwas in uns hinein. So heilige Momente, die einen auch begeistern und wo wirken. Die haben, das Erlebnis hat mich nachhaltig geprägt, wirkt heute noch. Ich weiss nicht, was genau abgegangen ist. Wie gesagt, ich kann es nicht genau beschreiben. Ich merke, es hat mir ganz, ganz gut getan. Ich glaube, von diesen Momenten dürfen wir und sollen wir auch erzählen. Ganz konkret, das nicht nur für uns behalten. Weil die Frage ist ja schlussendlich, wie kann ich so eine Begeisterung angehen? Kann ich sie überhaupt produzieren? Dann sage ich, nein, kannst du nicht. Aber du kannst Wege und du kannst Schritte unternehmen in die Richtung. Wachstumsschritte, dass dein Brunnen oder dein Fass, wie wir es gesehen haben, dass da alle Latten da oben sind, alle Löcher gestopft sind, dass Gott die Fülle, das Leben im Überfluss, das er in dich möchte hineinlegen, dass es wirklich alles drin Platz hat in deinem Leben. Dazu, da hat der Felix letztes Mal schon angetönt, gehört die Bibel lesen. Dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und wenn du schon die Bibel 7-mal durchgelesen hast, ich finde immer wieder etwas Neues. Immer wieder spricht mir etwas anderes an. Das ist das Faszinierende. Gott redet zu uns durch die Bibel und wir lernen ihn so besser kennen. Das ist der eine Punkt, ein Wachstumsfaktor. Bibel lesen. Ein anderer ist, dass wir die persönliche Gemeinschaft mit Gott suchen, im Gebet. Dass wir vielleicht eine Gebetsliste haben mit Anliegen und Danks. Wo wir so ein bisschen verfolgen dürfen, wo wir auch die Erfolge dürfen verfolgen. Wo wir sehen, hey ja Jesus, da hast du wieder ein Gebetsanliegen erhört. Gerade letzte Woche war so eine Gebetserhörung für mich, wo ich wieder einen Check setzen, einen Haken setzen. Einer von meinen Untis, der Himaligen, hat seine Lehrstelle bekommen. Und das hat mich riesig gefreut. Ich habe gesagt, hey Gott, so cool, so cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Unti sind, in Unti kommen und sagen, hey, ich habe jetzt meine Lehrstelle. So lässig. Ein Höckchen setzen. Und dann kannst du Gott wieder mal 5-mal Danke sagen. Gott persönlich, die persönliche Gemeinschaft mit Gott suchen in der Anbetung, im Lobpreis, indem du Musik machst, deine Lieder hörst, die dir am Herzen sind, wo du kennst, wo dein Herz in Schwingung versetzt. Ganz individuell, so wie es für dich passt. Ein Kollege von mir führt ein Tagebuch. Ein Tagebuch im Stil von, wo er im Gespräch ist mit Gott. Dann hockt er ran, schreibt Gott eine Art einen Brief oder ein Gespräch, fängt das Gespräch an. Und nachher hockt er einfach 10 Minuten da und hört, wie Gott jetzt darauf reagiert. Hey, und er schreibt nachher eine Sache auf. So lässig. Interaktiv. Mal etwas Neues ausprobieren. Um da mit Gott in Kontakt zu sein. Also das Bibellesen ist ein Wachstumsfaktor. Persönliche Gemeinschaft mit Gott ist einer. Und der dritte ist die Gemeinschaft mit Christen. Gemeinschaft untereinander mit Gleichgläubigen. Das heisst, komm in Gottesdienst. Gut, dass du heute da bist. Gut, dass du heute da bist, dass wir die Gemeinschaft miteinander geniessen können. Weiter ist gut, wenn du auch Gemeinschaft in einem Hauskreis suchst, wo du gefördert wirst in deinem Glauben, wo es persönlich wird, wo es vielleicht einmal herausgefordert wirst oder korrigiert. Oder wenn es dir nicht so gut geht, unterstützt wirst, konkret oder auch im Gebet. Gemeinschaft haben auch in den Arbeitsteams, wo du dabei bist, oder in den Gebetskreisen, wo es auch verschiedentlich gibt. Gemeinschaft haben miteinander heisst auch einander Anteil geben. Und darum haben wir die Möglichkeit, jeden Sonntag auch zu berichten, was du mit Gott erlebt hast. Dass du von dieser Begeisterung oder von deinen Erlebnissen mit Gott kannst weitergeben. Zur Ermutigung, zur Erbauung und zur Tröstung der anderen. Ich wünsche uns, ich wünsche jedem Einzelnen ein Herz voller Begeisterung für Jesus. Dass es wieder neu darf einen Impuls bekommen, wieder neu darf gefüllt werden. Und du neu wieder in Staunen kommst, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um uns mit seinem Vater im Himmel zu versöhnen. Dass du wieder begeistert bist und in Staunen kommst über die lebendige Hoffnung, wo wir in Jesus haben, über den Tod hinweg. Ich wünsche dir von Herzen, dass du geistlich gesprochen wie ein römischer Brunnen bist, wo bei Jesus angeschlossen ist und aus dem Vollen kann schöpfen. Genau, das sind die 3 Punkte von vorhin und da der römische Brunnen. Dass du zuerst schaust, dass deine Schale oben durch voll ist. Deine Beziehung mit Jesus, dass du dich dort hineinhängst, dass du dich investierst. Und nachher hat es Auswirkungen. Nachher fließt das Wasser einfach über in die nächste Schale. Das ist vielleicht deine Familie, dein näheres Umfeld. Und von dort aus geht es nachher wieder weiter in deine Arbeitssituationen, dort, wo du dich im Alltag hineinbewegst, in deine Nachbarschaft. Ein Lebenswasser, das fließt. Denken, es ist gut, wenn wir heute unsere Müdigkeit, vielleicht unsere Ratlosigkeit, manchmal unsere Starrheit, unsere Nörgelei, unsere internen Streitigkeiten oder theologische Meinungsverschiedenheiten auf der Seite lassen, hinter uns lassen und gemeinsam den Überfluss von dem Leben, das Jesus versprochen hat, neu entdecken, anzapfen und für uns als Einzelne und für uns als Kirche in Anspruch nehmen. Amen.